Dankeschön. Ja, guten Morgen. Hey Freunde, es ist Sommer in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mir ist heiß, aber ich hoffe, ihr habt euren Fächer mitgebracht und eure Bibel mit Schreibrand oder Notizblock. Richtig cool. Johann hat das da so schön gepostet. Vielleicht habt ihr was dabei und dürft heute gerne mitschreiben, wenn ihr wollt. Genau, denn ich will heute mit euch in eine Bibelstelle einfach so ein bisschen tiefer reinsteigen und einfach gucken, was können wir da rausziehen, was können wir da mitnehmen, was hat Jesus da eigentlich uns sagen wollen. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, vielleicht habt ihr die Werbung auch schon gesehen für heute, aber wer es vielleicht nicht gesehen hat, wozu passt dieses Bild hier so kinderstundenmäßig? Genau, das ist natürlich ein Bild zum barmherzigen Samariter und ich möchte mit euch in diese Geschichte heute einfach reingucken und ich werde sie jetzt erst einmal vorlesen, damit wir sie alle nochmal präsent haben. Und ich lese aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und handle du ebenso. Genau, das ist die Story und ich habe das gelesen und mir sind da einfach ein paar Dinge aufgefallen oder eine Sache ganz besonders und das möchte ich heute mit euch teilen und euch einfach mit hineinnehmen. Und wir werden uns sowohl dieses Gleichnis angucken, was Jesus eben erzählt, aber auch, und das finde ich eigentlich ganz spannend, quasi die Kommunikation zwischen diesem Gesetzesgelehrten, der diese Frage stellt, und Jesus, wie er darauf antwortet. Genau. Von daher starten wir nochmal am Anfang, die ersten Verse. Ich gebe euch mal so ein bisschen Kontext. Also Jesus, ne, ist auf der Erde mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat auch schon angefangen zu wirken. Und vielleicht kennt ihr das, diese Story, dass er diese 70 Jünger aussendet und die wirklich umherziehen sollen durch die ganzen Dörfer drumherum, durch die Städte und von Jesus erzählen sollen und einfach die gute Nachricht verbreiten sollen. Und hier sind wir quasi an der Stelle, wo die gerade alle wiederkommen und sich sammeln und erzählen, was für Zeichen und Wunder sie erlebt haben. Sie haben erlebt, wie Dämonen ausgetrieben wurden, wie Leute geheilt wurden. Und sie haben, ja, quasi erzählen das und Jesus ist total begeistert davon und hört ihnen zu. Und dann gibt es so eine Stelle, wo Jesus sie aber erinnert und sagt: Richtig cool, was ihr für Zeichen und Wunder erlebt habt, aber freut euch nicht an den Zeichen und Wundern, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel steht. Und dann, in dem Moment, steht dieser Gesetzesgelehrte auf und sagt: Herr, was muss, oder nicht, er sagt gar nicht Herr, er sagt, ne, was muss ich tun, oder was muss ich tun, ja, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und wir sehen also, er ist ein Gesetzesgelehrter, das heißt, er kannte die Schrift. Es ist nicht so, dass er das nicht wusste, das heißt, diese Frage, die er hier stellt, ist keine ernst gemeinte, kein ernst gemeintes Interesse an: Oh, krass, dir, man kann ewiges Leben haben, wie geht das denn, was muss ich tun? So, das ist nicht hier die Intention. Hier steht auch, er versuchte ihn. Das heißt, er wollte Jesus auf die Probe stellen. Das heißt, er wusste die Antwort, aber er wollte wissen, was sagt Jesus, was sagt dieser Lehrer dazu, was sagt der, der hier so viele Zeichen und Wunder tut und wo viele Jünger hat. Das heißt, er wollte ihn ja eigentlich auf die Probe stellen und ihn so ein bisschen herausfordern. Das ist also hier die Situation. Genau. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, aber in seiner Frage ist eigentlich ein totaler Widerspruch drin. Er fragt, was muss ich getan haben? Also er spricht vom Tun, er fragt, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Und erben ist eigentlich etwas, wofür man gar nichts tun muss. Denn Erbfolge ist nun mal einfach festgelegt, das ist bestimmt und dafür musst du eigentlich gar nichts tun. Das heißt, in seiner Frage ist eigentlich schon ein Widerspruch, aber er fragt eben nach dem Tun und Jesus begegnet ihm erstmal auf dieser Ebene und antwortet deswegen auch mit dem Gesetz. Und Jesus wusste auch, dass der das wusste, was im Gesetz steht. Also der wusste, das ist ein Schriftgelehrter, der lehrt hier in den Synagogen die Bibel, der macht nichts anderes, als die Bibel zu studieren und Menschen das auszulegen. Der wusste, so, das war klar, okay, genau, auf dieser Ebene sprechen wir hier miteinander. Also sagt er, was steht in dem Gesetz geschrieben? Und dann finde ich es auch interessant. Und dann sagt er weiter, wie liest du? Das heißt, es ist noch eine weitere Frage hier. Gar nicht nur erstmal abzufragen, okay, weißt du denn, was da steht? Sondern es geht eigentlich, was liest du? Wie interpretierst du das? Was denkst du denn darüber, was da steht? Das heißt, Jesus ist hier interessiert an den Gedanken von dem Gesetzesgelehrten. Und dann, wie erwartet, hat er die richtige Antwort parat. Ja, also wir lesen dann, dass er antwortet, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Und warum wusste er das? Das sind Dinge, die auch im Alten Testament schon stehen. Im 5. Mose 6, die Verse 4 bis 5 steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und in 3. Mose 19, Vers 18 steht, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nicht nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und ich finde es interessant, weil das ist tatsächlich auch genau die Antwort, die Jesus auch selber gibt. Also wir lesen auch im Matthäusevangelium, als Jesus darüber lehrt, er wird gefragt, Lehrer, welches Gebot ist groß im Gesetz? Und Jesus antwortet genau dasselbe, was dieser Gesetzesgelehrte hier antwortet und antwortet genau mit diesen beiden Geboten, dieses Doppelgebot, wie man es auch nennt. Das heißt, der Gesetzesgelehrte wusste genau, was hier Sache ist und kannte die Schrift und hat sie auch genauso ausgelegt, wie Jesus es ausgelegt hat. Und genau, das heißt, eigentlich ist hier an dieser Stelle klar, beide sind sich einig, das ist das Gesetz, das ist das Gebot, aber, und Jesus sagt dann eben, und tu dies, und du wirst leben. Du hast recht geredet, tu dies und du wirst leben. Und was hier Jesus eigentlich tut, ist, er fordert ihn jetzt heraus, darüber nachzudenken, was er eigentlich gerade gesagt hat, was da eigentlich in diesem Gesetz steht, und das zu reflektieren. Und ich finde, so mit diesem, dass Jesus sagt, tu dies und du wirst leben, sagt er eigentlich so ein bisschen indirekt auch, ja, so ganz lebst du das ja nicht. So, weil sonst könnte man ja auch einfach, hätte er auch sagen können, da hast du recht, deswegen hast du ja ewiges Leben. Nee, du hast recht, tu dies und du wirst ewiges Leben haben. Und deswegen ist an dieser Stelle dieses Gespräch auch nicht vorbei, weil das könnte man ja denken, sind sich einig, gibt keinen Konflikt, sie haben sich haben beide die gleiche Antwort auf die Frage und dann ist doch alles gut. Aber ich glaube, was Jesus hier geschafft hat, ist, dass er einen inneren Konflikt in diesem Gesetzesgelehrten ausgelöst hat. Und dass der, der diese Antwort gegeben hat, jetzt quasi in der Bedrücke ist, zu sagen, okay, lebe ich das jetzt, ist die Frage. Ne? Also genau. Und das lesen wir auch im nächsten Vers, im Vers 29. Da steht dann, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Also wir merken, er kommt hier in eine Situation, wo er sich rechtfertigen muss, wo er irgendwie merkt, okay, das, jetzt sind wir hier in diesem inneren Konflikt. Und ich finde seine Frage richtig spannend, weil er fragt, ja, aber wer ist denn mein Nächster? Das heißt, was er versucht eigentlich mit dieser Frage ist ja, dieses Gesetz irgendwie zu relativieren, irgendwie einzugrenzen, irgendwie zu gucken, ja, okay, ich soll meinen Nächsten lieben wie mich selbst, aber das kann ja nicht jetzt alles bedeuten. Und das, ne, auf wen bezieht sich das denn jetzt? Wer ist denn mein Nächster? Und ich finde, in dieser Frage steckt so viel drin, weil ich finde, also man merkt darin halt, wie groß dieses Gesetz ist quasi. Und er ja so Gedanken haben könnte wie, ja, also ich versuche ja schon immer alle Menschen irgendwie gut zu behandeln. Ja, okay, ich meine, manche Menschen haben es vielleicht auch nicht verdient. Oder bei anderen Menschen, da können sich auch andere Leute drum kümmern. So, das ist vielleicht auch nicht meine Aufgabe. Aber die Leute, die so direkt so um mich herum sind, ja, mit denen gehe ich schon gut um. Ne, so dieses, ja, dieses Abspüren. Ja, wer ist denn mein Nächster? Was ist denn, eigentlich fragt er, und eigentlich ist diese Haltung, mit der er kommt und mit der er hier Jesus konfrontiert, ja, okay, aber wie viel ist denn genug? Also ich soll dieses Gesetz erfüllen, um ewiges Leben zu ererben, aber wie viel ist denn genug? Was muss ich denn tun? Wie viel muss ich denn tun, damit es ausreicht? Und ich denke, ja, also ich glaube, wir sind vielleicht, denken manchmal in unserem Kopf so, wir sind in unserem Glauben da eigentlich schon weiter und haben das irgendwie schon verstanden. Aber ich glaube, an vielen Momenten, ja, haben wir vielleicht doch auch ähnliche Gedanken. Und vielleicht kennst du das, diese Haltung oder diese Gedankenmuster, die manchmal kommen und die dich eben, die dich auch beschäftigen, wo du dann denkst, Mensch, wie viel ist denn genug? Ja, ich will ein guter Christ sein. Ich will, ich will Gott gefallen. Wie viel muss ich denn beten, damit es ausreicht? Wie viel Bibel sollte ich denn lesen, damit ich ein guter Christ bin? Wie viele Dienste sollte ich tun? Wie viele Stunden mich ehrenamtlich einbringen? Wie viel sollte ich spenden? Diese Fragen, die man hat irgendwie und dieses gleiches Gedankenmuster hat eigentlich, wie viel muss ich denn tun, damit Gott zufrieden ist mit mir? Wie viel muss ich denn leisten? Wie viel muss ich denn machen, damit ich ein guter Christ bin, damit ich irgendwie selber da auch zufrieden mit bin und Gott eben auch zufrieden ist? Wie viel ist genug? Und ich glaube, wir sind auch manchmal ganz gut darin, uns zu rechtfertigen, wenn wir Dinge nicht tun, dass wir dann auch so Gedanken haben wie, ja, aber da habe ich auch wirklich gar keine Zeit und Kapazitäten für. Oder ja, aber da kann sich auch wirklich jetzt auch mal jemand anders drum kümmern. Ich habe schon so viel gemacht, jetzt ist auch mal wer anders dran. Das ist nun wirklich nicht meine Aufgabe und so. Ich glaube, wir haben schon auch solche Gedanken manchmal. Und ja, die Frage ist, bleibt dann immer, aber wie viel ist denn genug? Genau. Und ich glaube, es gibt so Menschen, die immer das Gefühl haben, das, was sie machen, ist nie genug und sich immer nicht genug fühlen und immer das Gefühl haben, okay, es reicht noch nicht und wie viel muss ich noch machen? Und ich glaube, es gibt aber auch die Menschen und vielleicht, ja, siehst du dich darin auch manchmal, ich sehe mich irgendwie in beide manchmal, zu sagen, oh, ich mache so viel und immer mache ich alles und jetzt muss auch mal reichen. So. Und ich glaube, es gibt so beide Sachen in uns und wir sind damit mit diesen Fragen irgendwie auch konfrontiert. Und Jesus antwortet jetzt auf diese Frage, wer ist denn mein Nächster? Also was muss ich denn jetzt tun? Über wen reden wir denn hier jetzt eigentlich? Mit diesem Gleichnis eben vom barmherzigen Samariter. Oder in der Elberfelder Übersetzung steht Samaritaner. Lasst euch davon nicht verwirren. Genau. Und jetzt gucken wir uns dieses Gleichnis nochmal an. Erstmal erzählt Jesus von einem Menschen. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Das, was Jesus hier macht, ist quasi, er bringt eine Geschichte hervor oder erzählt eine Geschichte, mit der sich dieser Gesetzesgelehrte sehr gut identifizieren kann. Dieser Weg von Jericho nach Jerusalem ist ein bekannter Weg für ihn. Das ist tatsächlich auch ein gefährlicher Weg, wo ständig mal was passiert. Also das ist eine realistische Story hier, das könnte so passiert sein. Aber was ich richtig interessant finde, ist, dass hier eben steht, ein Mensch ging von Jericho nach Jerusalem. Andersrum, von Jerusalem nach Jericho, wie auch immer. Und ich habe so gedacht, ja, Jesus gibt uns hier gar keine weitere Infos, wer dieser Mensch ist. Eigentlich nicht mal, ob es männlich oder weiblich ist. Wir gehen mal davon aus, dass er männlich war. Aber ne, eigentlich steht da einfach nur ein Mensch. Und wir wissen weder, wie alt er ist, welche Herkunft er hat, welche Hautfarbe er hat, welchen Glauben er geteilt hat, aus welcher sozialen Schicht er kommt. Gar nichts wissen wir über diesen Menschen. Und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst so gewählt hat. Dass Jesus ganz bewusst diese Dinge eben nicht genannt hat, sondern dass es einfach nur darum ging, ein Mensch braucht Hilfe. Denn das ist das erste Prinzip, was ich hier eigentlich rauslese, ist, deine Nächstenliebe oder unsere Nächstenliebe sollte nicht davon abhängig sein, wer Hilfe braucht. Also es sollte egal sein, wer der Mensch ist, der dort überfallen wurde von den Räubern. Er braucht Hilfe. Und dann ist es total egal, was für einen Hintergrund er hat oder was das für ein Mensch ist. Es ist ein Mensch und Jesus macht da keinen Unterschied. Das heißt, wir dürfen hier Nächstenliebe unabhängig leben davon, wer uns gegenübersteht. Genau, ein Mensch muss sich deine Nächstenliebe, sollte sich deine Nächstenliebe nicht erarbeiten müssen und er muss sich auch nicht würdig erweisen, deine Nächstenliebe zu empfangen. Genau, das ist das erste Prinzip, was ich hier rauslese. Dann lesen wir weiter jetzt eben von dem Priester und dem Leviten, die kommen. Auch die beiden sind religiöse Menschen, kennen die Schrift, kennen das Gesetz, wissen, was Nächstenliebe bedeutet. Und hier steht, sie sahen ihn, sie sahen den Verletzten. Also es ist nicht so, dass sie den einfach übersehen haben, sondern sie sahen ihn und entscheiden sich, nicht hinzugehen, sondern sich zu distanzieren, auf die andere Straßenseite quasi und dran vorbeizugehen. Und das, was ich hier, also es gibt verschiedene Begründungsmöglichkeiten, wieso die das tun. Also das eine ist, dass man sagt, okay, das war bestimmt eine gefährliche Situation, also vielleicht hatten sie auch Angst, dass das eine Falle ist und dass sie dann selbst überfallen werden. Das andere ist, dass es vielleicht um Reinheitsgebote ging, also es waren ja Leute, die eben im Tempel gedient haben und wenn sie mit Blut in Kontakt kommen oder vielleicht sogar mit einem Toten und einen Toten anfassen, dann sind sie erstmal unrein, also haben sie sich distanziert und sind weitergegangen. Genau. Und jetzt wird hier ja ziemlich deutlich, dass das nicht das Verhalten ist, was sich gewünscht wird. Ja? Also Jesus macht das natürlich deutlich hier, okay, das ist nicht das, was gewünscht ist. Und deswegen, finde ich, lesen wir hier ein zweites Prinzip raus, nämlich, dass Wissen und Status Gott gar nicht beeindrucken, sondern entscheidend ist eben, ob du Nächstenliebe lebst. Ja, das heißt, es ist egal, dass das ein Priester war, es ist egal, dass das ein Levit war, der täglich im Tempel Jesus diente oder Gott diente. So, das befreit ihn nicht davon, sich ja, demjenigen zuzuwenden, Barmherzigkeit zu zeigen und sich zu erniedrigen quasi und der Person zu helfen. So, das heißt, egal was du auch für einen Status hast, egal wie hoch du vielleicht in deiner Firma angesiedelt bist oder vielleicht auch in dieser Kirche, egal was für Dienste du machst, wie viel du tust, das befreit dich nicht davon, diese ganz kleinen Dinge zu tun und sich daran zu halten und Gottes Herz wiederzuspiegeln in deinem Alltag, in dem, was du lebst. Gott freut sich über deinen Dienst, er beruft auch Menschen in Leiterschaft und all das, aber es befreit dich nicht oder es bringt dich nicht in eine höhere Position, wo du jetzt diese Dinge nicht mehr tun musst. So, ne? Und ich glaube, das erkennen wir alle, ein guter Chef ist ein Chef, der durch seine Firma läuft und wenn er ein Stück Papier auf dem Boden sieht, es aufhebt und es wegschmeißt und nicht denkt, ja, das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. So, ne? Das heißt, das finde ich, macht Jesus hier ganz deutlich, Position, Rang und auch hier Herkunft, Glaube, was auch immer, macht hier keinen Unterschied oder es ist egal quasi dafür, ob du Nächstenliebe leben solltest oder nicht. Genau. Und jetzt haben wir den Leviten und den Priester und interessant ist halt, dass stattdessen jetzt Jesus einen Samariter zum Helden der Story macht. Und das muss für diesen Gesetzesgelehrten ein richtiger Schockmoment gewesen sein. Ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst, aber es ist so, dass zwischen den Juden und den Samaritern richtig Feindschaft herrschte. Also Da war richtig Konflikt zwischen den beiden Glaubensrichtungen eigentlich auch. Also die Juden haben den Samaritern abgesprochen, dass sie noch zum erwählten Volk gehören, weil sie sich vermischt haben mit anderen Völkern. Die Samariter haben nur die 5 Bücher Mose überhaupt als heilige Schrift anerkannt und deswegen sagen die Juden, ja, denen fehlt ganz viel Offenbarung und wir werfen ihnen Irrlehre vor und dass sie eben, ja, nicht richtig glauben. Außerdem haben sie auch Jerusalem nicht als Zentrum des Glaubens anerkannt, sondern haben sich einen Tempel gebaut auf dem Berg Gerizim und haben gesagt, das ist das Zentrum des Glaubens und das war für die Juden völlig anstößig, sodass da richtig Konflikt war und die sich echt aus dem Weg gegangen sind. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Jesus einmal durch Samarien durchgeht und alle davon sehr überrascht waren. Normalerweise, wenn sie nach Jerusalem gegangen sind, sind sie immer schön außenrum und nicht durch dieses Gebiet gezogen. Genau. Also das war quasi die Situation zwischen diesen beiden Glaubensrichtungen oder auch Menschengruppen. Das heißt, für den Gesetzesgelehrten, dem Jesus ja diese Geschichte erzählt und jetzt sagt, und dann kam ein Samariter, der muss gedacht haben, das kann jetzt nicht sein, dass Jesus jetzt das als Beispiel benutzt. Was will er denn jetzt damit sagen? Das ist der Held der Story auf einmal, obwohl er von den Juden und von den Gesetzesgelehrten als Irrlehrer, ja, man könnte sagen ein Ausländer, jemand, der nicht richtig glaubt, jemand, der nicht zum auserwählten Volk gehört. Das heißt, das war richtig provokativ und revolutionär, was Jesus hier in dieser Geschichte bringt. Und Jesus bringt das nicht, um dem Gesetzesgelehrten zu sagen, ja, ja, genau, ihr seid nämlich falsch und die Samariter sind richtig. Darum geht es hier überhaupt gar nicht. Sondern es geht eben darum, dass Jesus hier aufzeigen will, es geht, worum es alleine geht, ist, wird Nächstenliebe gelebt. Und dann ist dein, wie gesagt, eben dein Wissen egal und deine Theologie egal und ob du alles richtig verstanden hast oder nicht verstanden hast. Die Frage ist, hast du das Herz Gottes verstanden? Hast du verstanden und spiegelst du Gottes Herz wieder in deinem Umgang mit deinen Mitmenschen, mit denen, die dir begegnen? Das heißt, damit sprengt Jesus jedes Denken in diesen Kategorien, die dieser Gesetzeslehrer vielleicht hatte, und genau, richtet quasi diesen Fokus auf die Handlung des Samariters. Und ich finde das so interessant, weil der Samariter quasi ja eigentlich derjenige ist, der der Person am weitesten vielleicht entfernt war. Also eben, die vielleicht sogar Feinde waren oder sich echt, da waren Konflikte. Und trotzdem ist er derjenige quasi, der hier hilft. Und das, was wir hier auch lernen dürfen, ist, Liebe lässt sich etwas kosten. Wenn wir lesen, was der Samariter alles getan hat, dann sehen wir, der ist angehalten, er hat sich Zeit genommen. Er hat die Wunden verbunden, das heißt, er hat vielleicht auch eine unangenehme Situation auf sich genommen, da mit Blut in Kontakt zu kommen und all das. Liebe ist praktisch. Ja, es geht nicht nur darum, irgendwie dann dem gut zuzusprechen, so, sondern es ist praktisch. Liebe darf Zeit kosten, Liebe darf Energie kosten, körperliche Anstrengung. Hier steht, dass er ihn auf sein eigenes Tier hob und selber zu Fuß weiterging. Das heißt auch Komfort aufzugeben, etwas abzugeben, was du eigentlich sehr gut selber gebrauchen könntest. Auch Öl und Wein hat er benutzt, um hier die Wunden zu versorgen. Das heißt, auch da, das hat ihn etwas gekostet. Es darf Geld kosten. 2 Denare war nicht wenig Geld, was er diesem Wirt gegeben hat, um für ihn zu sorgen. Und Liebe endet auch nicht. Sie bleibt. Ja, er lädt ihn da nicht einfach ab und sagt, okay, meine Sache ist getan, sondern er sagt, und egal, was du noch brauchst, um diesen Menschen zu pflegen, wenn ich wiederkomme, gebe ich dir all das. Das heißt, es ist eine andauernde Fürsorge für diesen Menschen. Genau. Das heißt, hier lernen wir oder erzählt oder, finde ich, zeigt uns Jesus auf quasi, was Nächstenliebe bedeutet. Und dass Liebe richtig und Nächstenliebe auch etwas kosten darf. Und dann, nachdem er diese Story erzählt hat, Jesus, fragt er jetzt wieder den Gesetzesgelehrten in den Versen 36 und 37, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Einmal finde ich interessant, dass hier selbst an dieser Stelle der Gesetzesgelehrte den Samariter nicht mit Samariter anspricht, sondern sagt, ja, der die Barmherzigkeit geübt hat. Also hier nicht mal hier will er das quasi so zugeben, dass das der Samariter war. Aber was hier eigentlich rauskommt, und das fand ich so interessant beim Lesen, dass Jesus das so geschickt macht, mit diesem Gesetzesgelehrten zu sprechen. Denn vielleicht ist es euch aufgefallen, die Frage am Anfang, die der gestellt hat, war, wer ist mein Nächster? Wie weit muss ich gehen? Wer fällt in diesen Radius? Für wen bin ich zuständig? Wer ist mein Nächster? Aber das, womit Jesus antwortet, ist quasi gar nicht, er sagt nicht, ja, dein Nächster wäre dieser verletzte Mann, dem sollst du helfen, sondern er fragt, wer war dem Verletzten ein Nächster? Muss mal kurz wirken. Wer ist dem Verletzten ein Nächster gewesen? Das heißt, er bringt quasi diesen Blick weg davon, auf andere zu schauen und andere vielleicht zu kategorisieren. Das ist mein Nächster, das ist nicht mein Nächster, für den bin ich zuständig, für den nicht. Da muss ich mich gut verhalten, hier eigentlich nicht. Er bringt quasi diesen Blick weg und sagt, für wen bist du denn ein Nächster? Wo bist du denn bereit, ein Nächster zu sein für jemanden? Das heißt, er dreht diese Frage eigentlich komplett um. Und es finde ich auch interessant, er erzählt das auch in dieser Story, der Samariter sah den Verletzten, wurde innerlich bewegt und trat hinzu. Während der Levit und der Priester Distanz aufbaut und auf der anderen Straßenseite vorübergeht, ist der Samariter der hinzutritt und in dem Moment ein Nächster wird für den Verletzten. Er naht sich dem Verletzten. Das heißt, hier ist eigentlich nicht mehr die Frage, wer ist mir nah genug, dass ich ihm helfen muss, sondern die Frage ist, wem kannst du dich nahen? Wem kannst du helfen? Das heißt, Jesus fordert uns hier auf, barmherzig zu sein mit Menschen, hinzuschauen, uns innerlich bewegen zu lassen, hinzuzutreten, Distanz zu überwinden, Liebe praktisch werden zu lassen. Das ist Nächstenliebe. Das heißt, dein Nächster ist nicht der, der dir nahe ist, sondern dem du dich nahst. Und das fand ich so interessant, diesen Switch, den Jesus hier reinbringt quasi, zu sagen, deine Frage ist eigentlich schon völlig falsch. Wem kannst du ein Nächster sein? Und damit kommt eine Haltungsänderung rein von, ja, wie viel ist denn genug, eigentlich zu, was Jesus hier eigentlich sagt ist, es ist nie genug. Also du kannst nie genug nett gewesen sein, damit du jetzt nicht mehr nett sein musst. Oder genug Menschen geholfen haben, damit du jetzt nicht mehr helfen musst. Oder genug Bibel gelesen haben, damit du jetzt aufhören kannst, deine Bibel zu lesen. Oder was auch immer wir da einsetzen wollen. Also es gibt kein, jetzt ist genug, jetzt kannst du aufhören damit. Jetzt gilt dieses Gesetz nicht mehr für dich. Jetzt hast du es erfüllt, jetzt bist du fertig. So eigentlich, was Jesus hier sagt, ist, es ist nie genug. Du kannst es nicht genug machen. So, es bleibt bestehen. Es gibt hier kein Genug. Es ist eine andauernde Aufforderung, nach Gottes Herzen zu handeln, zu jeder Zeit, in jeder Lage, jedem Menschen gegenüber. So, und jetzt merken wir, das ist unmöglich, oder? Also, jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, wo Jesus diesen Gesetzesgelehrten eben genau haben wollte. Dass der eigentlich merkt, dieses Gesetz ist ja riesig, wenn ich jetzt eigentlich darüber nachdenke, was ich gerade hier gesagt habe. Das ist so weit gefasst und das sehen wir ja im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus eben nicht Gesetze entschärft, sondern eigentlich das Gesetz bestätigt und sogar sagt, ja, und eigentlich bedeutet das noch viel mehr. Und das, warum er das tut, ist ja, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir dieses Gesetz eben nicht erfüllen können. Du kannst dich eben nicht selbst erretten. Ja, und das war ja die Anfangsfrage des Gesetzesgelehrten. Was muss ich denn tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und dann erzählt Jesus, was er alles tun müsste, damit er sich selbst erretten könnte. Eigentlich nur mit dem Ziel, dass er merkt, das kann ich gar nicht. Ich kann dieses Gesetz selber aus mir gar nicht erfüllen und ich kann mich selbst nicht retten. Das heißt, eigentlich geht es hier wirklich darum, dass Jesus diesen Gesetzesgelehrten überführen will, Denkmuster aufsprengen möchte, auch mit dem, wie er das eben aufgebaut hat, diese Geschichte und Grenzen aufzuzeigen. Das heißt natürlich nicht, dass die Prinzipien, die er da lehrt, falsch sind oder dass wir sagen, ne, okay, ja, dann ist das ja alles jetzt hinfällig, was er da über Nächstenliebe sagt. Nein, die Prinzipien gelten trotzdem. Du sollst jedem Menschen helfen, ja, egal, was er für einen Hintergrund hat. Und wir sollen natürlich trotzdem Gottes Herz widerspiegeln und eben diese Nächstenliebe zeigen, auf alle Fälle. Das ist damit nicht gemeint. Aber du kannst es nicht genug tun. Du kannst es nicht so viel tun und so viel genug tun, dass du gerecht und ja, errettet bist davon. Und das ist das eben, was hier dann rauskommt. Keiner von uns kann dieses Gesetz der Nächstenliebe zu jeder Zeit, in jeder Situation, jedem Menschen gegenüber erfüllen. Keiner kann sich selbst retten. Das heißt eigentlich, diese Anfangsfrage quasi von dem Gesetzesgelehrten schon völlig hinfällig. Und das, was hier eigentlich wieder jetzt rauskommt, ist eben dieses, dass wir das ewige Leben eben erben. Und wie können wir erben? Erben bedeutet natürlich, dass wir zu Gottes Familie gehören. Und in Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, wo Jesus sagt, genau, du kannst eben nicht das alles erfüllen aus deiner eigenen Kraft. Das, was du tun musst, ist, Gottes Kind zu werden. Du musst ewiges Leben erben. Und dafür musst du an mich glauben. Und dann bist du quasi in der Familie, du bist mein Kind. Und dann wirst du ewiges Leben erben. Genau, vielleicht mag die Band schon mal auf die Bühne kommen. Denn was ich hier auch interessant finde, und vielleicht hast du da noch nie so drüber nachgedacht, ich zumindest noch nicht, vorher, dass wenn Jesus diese Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, er ja eben eigentlich erzählt, dass wie weit dieses Gesetz gefasst ist und dass es eigentlich unmöglich ist, dieses Gesetz zu erfüllen. Aber die gute Nachricht ist ja, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und dass er hier eigentlich, also einige Theologen quasi, so eine zweite Ebene in dieser Story sehen und sagen, eigentlich präsentiert sich Jesus hier als barmherziger Samariter. Jesus sagt quasi hier, oder könnte man so interpretieren auch, Jesus ist der Einzige, der das Gesetz vollständig erfüllt, hat und erfüllen kann. Er ist der Einzige, der dieses Standard, diesen hohen Maß an, das müsste man tun, um gerecht vor Gott stehen zu können, der das konnte, weil er eben Gott war. Und wenn wir uns vielleicht das mal überlegen, dass Jesus dein barmherziger Samariter sein will, denn Jesus ist derjenige, der sich dir naht. Jesus ist derjenige, der ja, eben keine Distanz aufbaut, sondern sagt, ich will dein Nächster sein, ich will mich dir nahen, ich will diese Distanz überbrücken, ich will kommen und ich will deine Wunden heilen, ich will dir Heilung bringen. Es war ihm nicht zu teuer oder es ist ihm nicht zu teuer, dich zu retten, dich ja, zu begleiten quasi in deinem Heilungsprozess, also auch das, es ist kein okay, einmal tut irgendwie Gott was und dann ist er wieder weg, sondern eben diese andauernde Hingabe, diese andauernde Fürsorge, die will er dir schenken und ja, will quasi diesen Prozess mit dir gehen. Und es hat ihn alles gekostet. Er hat alles gegeben. Er, wie wir vorhin schon Abendmahl gefeiert haben, er hat sein Leben gegeben. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass du heil sein darfst, dass du alle deine Wunden, auch deine innerlichen Wunden, dass sie heile werden dürfen in seiner Gegenwart. Und er will sie verbinden und er will, ja, eben genau dies sein. Er will dein Nächster sein und sich dir nahen. Und deswegen glaube ich, sind in dieser Story und in diesem Gleichnis halt viele Ebenen drin. Die eine Ebene ist, dass Jesus uns definitiv schon erklären wollte, wie Nächstenliebe funktioniert. Und die Frage vielleicht auch an uns heute zu stellen, okay, wem kann ich denn ein Nächster sein? Das einfach mal in die nächste Woche mitzunehmen und zu gucken, okay, wo ist der Punkt, wo du ein Nächster sein darfst und sein kannst, wo du dich nahen darfst, wo du Distanz abbauen kannst und eben nicht sagen kannst, ja, okay, da habe ich nichts mit zu tun, da kann sich jemand anders drum kümmern, sondern eben hinzugehen, hinzuzutreten und sich zu kümmern und damit eben Jesus' Herz für die Menschen wiederzuspiegeln. Und dann die zweite Frage aber auch, darf Jesus sich dir nahen? Darf er dein Nächster sein? Möchtest du dieses Geschenk quasi, was er dir geben möchte, sich dir zu nahen und dein Retter zu sein, annehmen heute? Und mit diesen beiden Fragen lasse ich euch nochmal kurz allein quasi, beziehungsweise wir gehen nochmal in ein Lied und genau diese beiden Fragen könnt ihr ja nochmal eben bewegen, bevor ich dann mit euch bete. Ja, Jesus, und da, wo wir uns immer noch fragen, okay, wie viel ist genug, Jesus, wie viel müssen wir tun, um dir zu gefallen, Jesus, da ist die einzige Antwort, du bist genug. Du bist genug, Jesus. Und ich bete, dass diese Wahrheit tief in unser Herz fällt, dass wir uns nicht selber erretten können, Jesus, sondern dass unsere Errettung in dir liegt und in dem, was du getan hast, Jesus. Und Jesus, ich bete trotzdem, dass du unser Herz bewegst, Jesus, und dass wir ja einfach dein Herz widerspiegeln dürfen den Menschen gegenüber in unserer Umgebung. Hilf uns wirklich, ja, diese Herzenshaltung zu entwickeln, ein Nächster sein zu wollen, uns zu nahen. Jesus, ich bete, dass du uns das in der Woche auch einfach zeigst, in den Situationen, wo du unsere Gedanken bestimmst, da wo wir ja in so eine Abwehrhaltung gehen, wo wir uns versuchen zu verkrümeln, Jesus, dass du uns erinnerst. Sei ein Nächster, komm und nahe dich, so wie ich mich dir genaht habe. Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast, weil du derjenige bist, der sich uns zuerst genaht hat. Jesus, wir wollen dankbar sein und das weitergeben. Komm und veränder du uns. Denn wenn du heute Morgen hier bist und du hast das irgendwie für dich, ja, noch nicht so erlebt, dass Jesus sich dir naht, aber du willst das erleben und du willst, dass er dein Retter ist. Du willst es zulassen quasi, dass er sich dir heute nahen darf, dass er dich retten darf, dass er deine Wunden verbinden darf, dass er diesen Prozess mit dir gehen darf, dich heil zu machen und sich um dich zu kümmern. Was aber auch bedeutet, du musst dein Leben in seine Hand legen und sagen, du darfst es machen, du sollst mein Retter und mein Herr sein. Wenn du so eine Entscheidung noch nie getroffen hast, aber du heute empfindest, dass das der Moment ist, einfach das festzumachen und das Jesus zu sagen, dann können wir vielleicht alle nochmal unsere Augen schließen und dann kannst du das heute einfach festmachen. Dann darfst du gleich einfach kurz deine Hand heben, einfach so als Zeichen, dass du das dich auch erinnern kannst, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und dann können wir noch gemeinsam beten. Hey, wenn du heute hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, dass Jesus sich dir nahen darf, dass er dein Retter sein soll, dann du dein Leben in seine Hand legen möchtest, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben. Und dann sprechen wir einfach gemeinsam noch ein Gebet. Ich bete das vor und wenn es ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann darfst du das gerne nachsprechen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du dich mir nahest. danke, dass du barmherzig mit mir bist und innerlich bewegt wirst. Du sollst mein Retter sein. Ich lege mein Leben in deine Hand. Danke, dass ich dein Kind sein darf und ewiges Leben erbe. Amen. Ja, wenn du noch Gebet haben möchtest, dann kannst du super gerne gleich hier nach vorne kommen. Hier werden Leute stehen, die es lieben würden, mit dir zu beten. Wenn du so ein Gebet wie eben oder diese Entscheidung das erste Mal heute getroffen hast, dann kannst du auch gerne noch hier vorne zu mir kommen. Dann können wir uns da einfach noch drüber unterhalten. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, unten, wo es ein bisschen kühler ist, noch einen Kaffee zu trinken. Und genau, Next Steps, geht gerne hin und seid dabei. Genau, am Dienstag findet wieder Let's Pray statt. Auch da darfst du gerne dabei sein, morgens um 6 mit Gebet in den Tag zu starten. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim Sommerfest. Bringt Leute mit, lasst uns hier richtig feiern. Und dann sehen wir uns da.